willkommen zu einer neuen
Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und wie immer hier mit mir dabei ist Yusuf. Hallo Yusuf, ich grüße dich.
Hallo Christian.
So, wir sind heute, also ich gucke mal auf die Uhr, 17 Uhr. Normalerweise nehmen wir schon etwas früher auf am Tag, jetzt ist es schon dunkel. Aber dafür haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil unsere Podcast-Folgen ja sonst immer so kurz sind. Das haben wir heute gedacht, wir machen mal ein bisschen länger. Nein, Spaß. Also wir werden natürlich das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber wir haben wieder viele spannende Themen dabei. Und ja, ein Thema, was, glaube ich, viele bewegt, mit dem wollen wir mal einsteigen. Und zwar bin ich da auf eine Meldung gestoßen, dass da geht es um die Einbindung von KI in die Bildung, genauer gesagt auch, wie sollen Schulen zum Beispiel damit umgehen, wenn Schülerinnen und Schüler KI nutzen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und genau, der ehemalige OpenAI-Forscher und Tesla-Manager Andrew Carpathy, der hat da, ja, wie ich finde, einen sehr sinnvollen Vorschlag gemacht. Er sagt nämlich, dass die technische Erkennung von KI-Texten gescheitert ist. Und er fordert sozusagen eine sinnvolle Integration von KI in den Unterricht, aber auch gleichzeitig die Schwerpunkte in der Schule so zu legen, dass die Schüler auch motiviert sind, eigenständig zu denken und eigenständig zu Leistung zu bringen. Also praktisch einen Ansatz, der das Beste aus beiden Welten so bringt, würde ich sagen. Fangen wir mal an, erstmal indem ich dich frage, Yusuf, was ist denn deine Einschätzung, weil du beschäftigst dich ja selbst auch mit diesem Thema intensiv. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist nicht möglich, KI-Texte von Nicht-KI-Texten zu unterscheiden. Das war sicher mal eine Zeit lang easy, aber mittlerweile glaube ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht daran. Und ich glaube auch nicht daran, dass du das tatsächlich, du kannst das nicht mehr aufhalten. Also der Genie ist aus der Bottle, ja. oder die Büchse der Pandora ist geöffnet. Also da, welche Analogie man auch nehmen möchte. Also du kriegst sie auf jeden Fall nicht mehr zurück in die Flasche.
Glaube ich auch. Ja, okay. Das heißt, und würdest du auch den Vorschlägen, die er da gemacht hat, zustimmen? Also das heißt, Schüler sollen durchaus ihre Aufgaben so lösen, wie sie möchten. Also zum Beispiel auch mit KI zu Hause, weil sie tun es ja ohnehin. Er vergleicht es ja auch so ein bisschen mit dem Taschenrechner, ne? Also der Taschenrechner stellte ja damals die Bildungseinrichtung vor ähnliche Diskussionen. Da war er auch erst verpönt. Inzwischen ist der Taschenrechner ja aus dem Mathematikunterricht, zumindest in den höheren Stufen, auch nicht mehr wegzudenken. Aber die Schüler müssen ja trotzdem noch rechnen können und Gleichungen lösen und so weiter und so fort. Also so ähnlich kann man sich das auch vorstellen mit KI, finde ich.
Ja, also ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, weil es doch eine höhere Dimension der Fähigkeiten, ne? Also wenn du so eine KI verwendest, hast du quasi das gesamte Wissen. Das ist eher vergleichbar mit Googlen im Klassenzimmer, ne? Als mit dem Taschenrechner. Ich glaube, das macht's schon wieder ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es ist grundsätzlich, also wir haben ein grundsätzliches Problem des Schulsystems, ne? Also das fängt irgendwie bei der Wissensvermittlung an. Das heißt, dass wir immer noch in einem Schulsystem sind, wo es darum geht, Wissen zu vermitteln, statt Wissen anzuwenden. Auf der anderen Seite haben wir auch noch das Problem des Benotens oder der Normierung, ja, dass wir immer noch versuchen, dass alle irgendwie dasselbe Level erreichen und dass alle quasi ein Basis-Grundlevel erreichen. Das ist jetzt natürlich, ja, da spalten sich jetzt die Geister, gerade in Europa, wo halt Allgemeinwissen eine sehr hohe Bedeutung hat. Gehst du da in die USA, sind alles Fachidioten. Ja, also es ist egal, was du tust, von einem gelernten Nix-Könner. Also das sind die allgemein, die mit dem hohen Allgemeinwissen über die Fachidioten, ist halt das gesamte Spektrum gegeben. Also das macht es jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig ist die Veränderung des Arbeitsmarktes, ja, also das heißt, wir wissen aktuell nicht, was im Speziellen jetzt unsere Kinder in der Zukunft machen werden. Also das macht alles sehr, sehr kompliziert. Aber was man halt sagen kann, ist, dass sich quasi ein Paradigmenwechsel im Bildungssystem eigentlich durchsetzen sollte. Und das wäre weg eben vom klassischen Wissen, also das Wissen besitzen, hin zu Wissen anwenden. Und auch irgendwie höhere kognitive Fähigkeiten einfach zu erlangen, logische Schlussfolgerungen, Mathematik, also sehe ich immer noch als sehr wichtigen Grundsatz an, ja, aber nicht der Mathematik willen, sondern des Tools sozusagen, um gewisse Dinge herleiten zu können oder beweisen zu können. Und ich glaube, darum geht es eigentlich, dass man irgendwie gerade den Kindern versucht zu vermitteln, wie man mit den richtigen Werkzeugen die Ziele erreicht, die in Zukunft für sie relevant sein werden. Auch wenn wir jetzt nicht wissen, welche Ziele sie haben werden. Aber das heißt, man muss ihnen die gesamte Toolbandbreite zur Verfügung stellen und ihnen Möglichkeiten geben, sich dessen zu bedienen und auch ja es richtig zu machen. Ja, also es ist, das klingt jetzt alles so bla bla, ja, wenn ich das so erzähle. Weil natürlich ich auch keine Ahnung habe, was in Zukunft sein wird. Ja, vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen klassischer, also Volksschule, würde man sagen, Grundschule, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Dann höhere Schule, also wie Gymnasium oder Mittelschule, und dann Studium oder halt dann halt universitäre oder akademische Welt. Also ich glaube, in der Volksschule muss man das ganze System ganz neu denken. Also muss man das Benotungskonzept sich komplett, also finde ich, komplett streichen und die Grundlagen lernen, also lesen, schreiben, rechnen. Und in der Mittelschule und Gymnasium würde ich ehrlich gesagt davon weggehen, von diesem klassischen Wissensvermitteln, höchstens in dem Kontext, dass sie, weiß ich, keine Ahnung, wenn man jetzt Geschichte, der Zweite Weltkrieg, ja, das ist jetzt, da muss man jetzt nicht die Jahreszahlen wissen, aber man muss halt wissen, was hat das für Konsequenzen gehabt, wie hat sich das entwickelt, warum gibt es heute in unserer Gesellschaft gewisse Umgangsformen oder Ängste, und dass man das halt aus dieser Geschichte her ableiten kann, ja. Also da geht es dann eher darum zu verstehen, die Welt zu verstehen und auch die Eltern zu verstehen oder die Gesellschaft zu verstehen, und nicht darum, sich jetzt irgendwie genau zu merken, okay, so viele Leute und das ist gewesen und das war der Auslöser und was auch immer, sondern dass man einfach vermittelt, okay, was sind denn eigentlich grundsätzlich Auslöser, wie entstehen Kriege und wie können diese verhindert werden oder so. Aber das ist jetzt vielleicht utopische Weltansicht. Ja. Wie siehst du das? Ja,
also ich würde sagen, es ist wichtig, dass man irgendwie noch die Möglichkeit bietet oder den Schülern eben den Raum gibt, zu zeigen, dass sie das verstanden haben, ja, was sie lernen sollen. Und das ist für mich relativ einfach möglich, indem man einerseits ein stärkeres Gewicht auf mündliche Leistungen beziehungsweise halt Leistungen vor Ort in der Schule gibt, ja, und zweitens, indem man, Mathematik ist ein gutes Beispiel, indem man eben auch den Lösungsweg einfordert und in der Prüfung eben sich auch zeigen lässt, dass es verstanden ist. Also im Grunde nicht großartig anders als wir früher auf der Schule, wenn wir zum Beispiel eine Formelsammlung oder sowas hatten. Wir mussten einfach trotzdem noch zeigen, dass wir die Aufgabenstellung verstanden haben und dass wir dann in der Lage sind, auch mit den Informationen, die wir haben, dass wir dann damit zu einer vernünftigen Lösung kommen, wie auch immer die dann aussieht. Ne? Also ich glaube, da gibt es ja auch oft verschiedene Wege. Und also ich sehe das gar nicht so schwierig oder so kompliziert. Ich sehe da gute Chancen, dass das funktionieren kann. Also ich bin, was das angeht, wirklich sehr optimistisch, dass man es schaffen kann, diese moderne Technik und diese enormen Wissensquellen, die man jetzt hat, dass man die sinnvoll auch integrieren kann. Also ich glaube, dass das gelingen wird. Es wird natürlich auch wiederum nicht nur von den möglichen Lösungen abhängen, sondern also wer zum Beispiel sich hier so ein bisschen in Deutschland auskennt, bei uns heißt es, sagen auch manche Volksschule übrigens, ne? Also es gibt beides, der weiß, dass alles, was so Bildungspolitik angeht und was Reformen angeht, hier sehr, sehr schwierig ist, weil wir ja, Bildung ist ja Ländersache bei uns. Das heißt also, die Bundesländer können selber entscheiden, wie sie das machen möchten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann wieder 16 verschiedene Lösungswege haben, wie man damit umgeht. Ja, aber das ist jetzt so ein rein deutsches Problem. Weiß nicht, wie es in Österreich ist.
Österreich ist dasselbe Problem. Ist okay. Genauso föderal organisiert. Und da hat man natürlich dasselbe Problem. Wobei, ich meine, die Frage ist, ich meine, hier, der Kaperfee geht hier eigentlich auf das oberflächliche Problem los. Ne? Mhm. Wie kann man eigentlich Wissen überprüfen? Und wie löst man eigentlich das Problem, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt KI produziert wurde und was nicht? Also ist das tatsächlich von dem Kind geschrieben worden, dass das abgegeben hat, oder hat das jetzt irgendeine KI gemacht und das Kind hat eigentlich keinen blassen Dunst von dem, was es da abgegeben hat? Ich glaube, das Problem kann man wirklich einfach lösen. Ja, das heißt, du hast es eh gesagt, eben mit mündlichen Überprüfungen, vor Ort Überprüfungen, wo sie halt diese Tools nicht nutzen können. Da gebe ich dir komplett recht. Die Frage ist, wenn man einen Schritt zurückgeht, was ist es denn, was man überprüfen will überhaupt? Ne? Weil ist es irgendwie noch zeitgerecht, die Sachen zu lernen, die wir jetzt haben? Ja? Und oder welche Fähigkeiten werden denn in Zukunft relevant sein? Also wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, also 6 und 8, die sind gerade in der Volksschule. Ich bin irgendwie die ganze Zeit am Diskutieren, okay, meinen Kindern zu sagen, sie müssen irgendwie sich anpassen, was die Lehrer wollen, und das einfach weitergeben, was die Lehrer von ihnen wissen wollen. Meine persönliche Meinung ist aber eher, nein, setz deinen Kopf durch, und wenn du etwas lernen willst, dann lerne es und versuch nicht irgendwie dich anzupassen. Und das sind halt irgendwie so zwei Gesichtspunkte, die halt sehr konträr sind und die mich in meiner eigenen Kindheit und Schulzeit geprägt haben. Ich war halt eher so der Rebell, der halt nicht angepasst war und dann halt sich immer aufgerieben hat an den Lehrern, aber jetzt nicht auf den Kopf gefallen und halt trotzdem immer geschafft. Ja. Aber es ist halt, man macht es, also die Leute, als ich dann irgendwann mal verstanden hatte, okay, wenn ich einfach denen das gebe, was sie wissen wollen, dann kriege ich ein sehr gut und muss mich eigentlich um nichts kümmern, habe aber auch nichts gelernt. Ja, und das ist halt kompliziert. Ja, also was ist das Ziel? Ja,
kommt halt auch immer ein bisschen auf die Lehrer drauf an, die man hat, weil es gibt ja welche, die das durchaus auch fördern, wenn man eigene Wege geht und andere eben nicht. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, mit wem man es da zu tun hat. Ja? Aber also
das sind ja die Schwierigkeiten. Das ist ja genau das, was ich meine, weil im Moment ist es so, in der Schule kommt es einfach darauf an, welchen Lehrer du hast und wie du dich anpasst. Und wenn du dich dem Lehrer anpasst, geht es dir gut. Und wenn du dich dem Lehrer nicht anpasst, dann geht es dir nicht gut. Und da kommt es auch gar nicht drauf an. Und da unterscheiden wir jetzt aber nicht, bei welchem Lehrer lerne ich jetzt mehr und bei welchem Lehrer lerne ich weniger. Sondern der Fokus liegt darauf, wie kann ich mich sozusagen anpassen, damit ich quasi meine Schulzeit schaffe, mit möglichst ohne einen Schaden davon zu tragen. Also das ist, das macht das Ganze kompliziert und da sehe ich ehrlich gesagt in der KI schon auch wieder Möglichkeiten, weil du hier eigentlich individuelles Lernen haben könntest mit einem digitalen Lehrer, der sich quasi deinem Lerntempo, deinen Interessen anpasst und trotzdem irgendwie dir den gesamten Stoff vermitteln kann, indem er die Dinge einbaut oder dann zusammenbringt mit den Interessensgebieten, die für dich relevant sind, was bei einem klassischen Schullehrer natürlich nicht möglich ist, wenn der 25 Kinder da drinnen hat. Ja.
Ja. Ja, wenn es nur 25 sind. Ja, genau. Oftmals mehr. Ja. Okay, aber ich denke mal, also als kleines Fazit könnte man schon sagen, also es ist durchaus möglich, eben guten Unterricht, bei dem die Schüler auch was lernen, auch durchaus mit KI zu gestalten. Und es kommt eben nur darauf an, wie man das dann letztendlich im Detail ausgestaltet und was man dann eben auch belohnen möchte oder wie man es benoten möchte. Das muss halt noch geklärt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, mit der wir oder sich das Bildungssystem dringend beschäftigen muss, weil eigentlich ist es jetzt schon zu spät. Ne? Es ist ja jetzt schon so viel vorangeschritten. Und im Moment passt es halt einfach nicht. So das alte System und diese neue KI-Realität.
Ja.
Gut. Dann harter Schnitt. Aber das müssen wir auch ansprechen. Und wir haben ja auch immer so ein bisschen das Thema Infrastruktur und Invest bei uns mit dabei. Und wieder mit Milliarden um sich geworfen wird. Und jetzt haben wir wieder mal Amazon dabei. Und die wollen bis zu 50 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der KI- und Supercomputing-Infrastruktur investieren. Und zwar für US-Regulierungsbehörden. Das soll auf diesen AI-Action-Plan der US-Regierung einzahlen. Und dazu beitragen, staatliche Aufgaben effizienter zu gestalten. Man könnte fast meinen, Elon Musk hat da wieder seine Finger im Spiel mit Doge oder Dodge, aber das ist offensichtlich nicht damit verbunden. Auf jeden Fall wird da wieder ordentlich aufgebaut an Kapazität, ich glaube 1,3 Gigawatt, wenn ich das richtig sehe. Und ja, also da sieht man mal wieder, die Amerikaner gehen da steil vorwärts, was das Thema KI-Infrastruktur angeht. Wie würdest du das bewerten?
Bei dieser Message fand ich ein paar Sachen interessant. Erstens einmal, offensichtlich hat Amazon einen dicken US-Auftrag von der Regierung bekommen, weil sonst würden sie jetzt nicht hier 50 Milliarden investieren. Und da muss man sich jetzt auch mal die Dimension geben, also dass nur AWS 50 Milliarden in Infrastruktur ausgibt, nur für die Regierung, für drei Bereiche, Top Secret, Secret und Government Cloud. Ja, also, und das ist schon sehr bezeichnend. Das kommt ein bisschen parallel mit den Plänen von Trump, wo, ich glaube, Trump hat jetzt ein neues Projekt gestartet, wo sie halt KI in dem Staat nutzen möchten, also sowohl zur Steuerung als auch zur Optimierung und das auf nicht Länderebene, sondern auf gesamten Bundesebene sozusagen. Und das ist so ein bisschen der Vorspieler dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Gleichzeitig die zweite Message, die mich hier auch gecatcht hat, war, dass AWS, also dass Amazon hier auch seine Trainium-Chips mit ins Spiel bringt, was wiederum sozusagen dieses Narrativ der von Nvidia, der Governmental Kunden, jetzt wieder ein bisschen relativiert. Weil auch dieser Markt wird hier von den Hyperscalern mitgestaltet. Also vielleicht nicht komplett übernommen, ja, weil es wird hier auch gesagt, dass die Bedrock-Plattform, also da ist ja auch Nvidia, sind ja auch die Nvidia-Chips mit dabei, aber halt auch die Trainium-Chips. Und das sagt mir wieder, dass hier quasi der Burggraben immer weiter ausgegraben wird oder immer weiter verengt wird gegen Nvidia. Und die gesamte Storyline von Nvidia fängt an, jetzt immer stärker zu bröckeln. Ja, das mich wundert es ehrlich gesagt, dass diese Message nicht noch größere irgendwie Verwerfungen mit der Nvidia-Aktie losgetreten hat. Weil irgendwie, wenn man auch jetzt die letzte Message, glaube ich, von Meta jetzt auch hört, ne, Meta noch immer einer der größten Kunden von Nvidia, die wollen jetzt TPUs von Google kaufen und Amazon will Trainium-Chips dem Staat verkaufen. Naja, da bleibt jetzt nicht so viel übrig für Nvidia. Ja, also da, aber ich meine, wir werden das vielleicht hier nochmal gegen Ende nochmal durchdiskutieren. Aber da fängt sich gerade die Welt ein bisschen zu verändern an, habe ich das Gefühl.
Mhm. Genau, also du hast ja darauf hingewiesen, kleiner Ausblick noch, unser Schwerpunkt heute, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, heute diskutieren wir nochmal im Detail, da wird das Thema KI-Blase ja oder nein sein, ja, und das beschäftigt ja gerade sehr viele und wir haben da, glaube ich, zwei sehr gegenläufige und auch recht gut begründete Standpunkte, die wir dann nochmal vortragen werden. Da wird Nvidia auch eine wichtige Rolle spielen. Genau, gut. Damit lass uns aber hier mal bewenden, denn dann würde ich mal rüberwechseln zu unserer Kategorie KIs Next Topmodel. Und da gibt es erstmal wieder was Neues aus Deutschland und zwar von Black Forest Labs gibt jetzt Flux 2, eine neue Modellfamilie für die Bildgenerierung. Und der Standard ist ja jetzt sehr hoch gesetzt worden, zuletzt von Google. Auch mit Nano Banana und jetzt haben wir wieder ein Modell, das dem vielleicht nahe kommen könnte. Es gibt verschiedene interessante Features, die da zu nennen sind, zum Beispiel hohe Auflösung bis zu 4 Megapixeln. Dann können mehrere, also bis zu 10 Referenzbilder gleichzeitig als Input verwendet werden. Das ist wichtig dann, um zum Beispiel Konsistenz bei den Charakteren oder auch bei Produkten und Stilen zu sichern. Und es soll außerdem auch möglich sein, zum Beispiel Infografiken oder auch UI-Mockups zuverlässiger zu generieren und das Ganze dann auch sehr nah an den Prompts. Das heißt also, die Anweisungen sollen dann auch verfolgt werden und das möglichst zuverlässig. Das Ganze basiert auf verschiedenen Bausteinen, also zum einen mal auf dem Sprachbildmodell mit Mistral 3, 24b, stammt das aus Frankreich? Ich glaube schon, oder? Das ist Mistral.
Genau,
haben wir
von Mistral, genau.
Genau. Genau. Und dann haben wir noch einen Rectified Flow Transformer, heißt das, und der ist für den logischen Bildaufbau und die Detailgenauigkeit zuständig. Und dann noch einen Bildencoder, der dann dazu beitragen soll, Bilder effizient und in hoher Qualität zu speichern und wiederherzustellen. Das Ganze gibt es in verschiedenen Varianten. Je nachdem, das kennen wir ja von Flux schon, es gibt eine Pro-Variante mit der besten Qualität, eine Flex-Variante, eine Dev-Variante und dann gibt es auch noch eine Mini oder eine kleine Variante, die ist aber noch nicht verfügbar. Und genau, also die Frage ist, ob deine Einschätzung würde mich interessieren, ob das eine Chance hat, eine Nische zu finden gegenüber dem doch als übermächtig erscheinenden Google-Modell.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar ein Winner-Takes-All-Markt wird, also diese Bildgenerierungsmodelle. Weil was man schon beobachten konnte, ist, dass der gesamte Markt immer auf das Modell gehüpft ist, das am besten funktioniert hat und die Probleme am besten gelöst hat. Also als Nano Banana rausgekommen ist, war ja die Alleinstellung, dass sie das Textproblem gelöst hatten. Beziehungsweise, nee, das stimmt nicht ganz. Also sie hatten das Textproblem gelöst und sie hatten das Problem der Bearbeitung, der Bildbearbeitung gelöst. Also das heißt, dass man bestehende Bilder so verändern konnte, ohne dass man den Rest des Bildes verändern musste. Also, weiß nicht, Leuten irgendwelche Klamotten anziehen oder nur einzelne Bereiche in dem Bild entfernen oder hinzufügen oder nur einzelne Elemente verändern. Also, dass man diese Bildkonsistenz beibehalten hat. Das hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Kunden, die vorher irgendwie OpenAI verwendet haben, dann zu Google geswitcht sind. Und jetzt mit Nano Banana Pro scheint das jetzt noch heftiger zu sein, weil das jetzt halt ganze Infografiken und also das hat tatsächlich das Problem gelöst, das Textproblem, Textbildproblem gelöst. Weil schon beim Nano Banana, beim ersten Modell, dachte man, dass es gelöst ist, aber es hat immer noch so nicht immer funktioniert. Und schon gar nicht, wenn du irgendwie Dinge verändern, also er hat dir ein Bild gezeigt, dann hast du gesagt, na, das möchte ich noch da verändern. Schon beim zweiten Iteration hat es dann nicht mehr funktioniert. Ne? Und das ist jetzt halt schon was ganz anderes mit dem neuen Nano Banana Pro. Das funktioniert jetzt einfach. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das ein Winner-Takes-All-Markt sein könnte, wenn man die Kundenströme sich anschaut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einen Markt gibt für Open Source. Also, und das ist jetzt hier und Open Weights. Und Flux 2 ist ja mit Open Weights. Und das Flux 2, das kleine Modell, soll ja sogar auf einer Apache 2 Lizenz Open Source laufen. Und ich glaube, dafür wird es einen Markt geben, weil nicht alle bereit sein werden, dafür zu bezahlen. Also ich glaube, das wird schon da sein. Die Frage ist, wie schaut es heute aus und wie schaut es in einem Jahr aus? Ja? Also heute haben wir ganz klar einen dominanten Player wie Google, die mit Nano Banana Pro unschlagbar sind und das Beste, was es am Markt gibt. Flux kommt jetzt hinterher, kann ähnliche Dinge, nicht in derselben Qualität wie Nano Banana, aber halt schon sehr, sehr gut, besser als Anthropic, und also Anthropic sowieso, aber sowieso keins, aber besser als OpenAI und auch die ganzen chinesischen Modelle. Das heißt, sie sind jetzt hier schon an Nummer 2, sind aber ein deutsches Startup. Also das heißt, die Verbreitung ist nicht so groß. Schaffen sie es, durch dieses Modell tatsächlich eine gewisse Größe zu erreichen? Das wird sich dann zeigen. Also ich glaube, vielleicht gibt es irgendwelche größeren Anbieter wie Meta oder xAI, die halt hier das wieder lizenzieren und das in ihrem Namen verwenden, weil sie das natürlich nicht von Google wollen, klarerweise, weil sie da Konkurrent sind. Das heißt, da könnte der deutsche Player eine Rolle spielen. Und in einem Jahr, glaube ich, daran sollte es Black Forest Labs noch geben, dass die hier mit dem Modell auch an einen Punkt kommen werden, wo es quasi keinen Unterschied mehr gibt. Ja? Also wo alle auf demselben Level sind, ähnlich wie es bei den klassischen Textbearbeitungssystemen war. Irgendwann sind sie alle auf demselben Level und dann ist es nur mehr Geschmackssache. Also wird sich zeigen. Ich kann es nicht genau sagen, aber es gibt auf jeden Fall einen Markt und ich glaube, Black Forest Labs ist das einzige Large Language Model, also auch das Bild, ein Bildmodell, das tatsächlich aus Europa eine Möglichkeit hat, am Markt zu existieren.
Ja, also ich glaube, das Ziel, wenn man jetzt mal strategisch denkt, für die dürfte auch sein, irgendwann sich aufkaufen zu lassen, oder? Weil ich glaube, auf Dauer kann man der Konkurrenz der Großen dann auch nichts entgegensetzen, aber man kann vielleicht versuchen, Teil davon zu werden und dabei zu tragen. Bleiben wir noch so ein bisschen bei uns, bei neuen Modellen. Und da hast du sicherlich auch aufmerksam hingeschaut. Nämlich jetzt mit Anthropic Opus ist jetzt auch, sagen wir mal, das letzte Modell aus der 4-5er-Reihe da von Anthropic. Und klassischerweise natürlich wieder mit Schwerpunkt Coding. Wie schätzt du das ein? Ist das nochmal eine deutliche Verbesserung und ist es nach wie vor das beste Coding-Modell?
Also glaubt man den Berichten, ist es quasi im Coding-Bereich quasi eine komplett neue Welt. Ja, also auch dieses SWE Bench Verified, also dieser Benchmark, den schafft es zum ersten Mal über 80%. Und das ist auch noch nie da gewesen. Es ist zwar, es ist sehr cool, also es ist in vielen Bereichen teilweise sogar besser als Google und also als Gemini 3. Und wenn wir uns zurückerinnern, beim Launch von Gemini 3, der einzige Bereich, wo Google nicht an Nummer 1 war, war Coding. Ja? Und das hat jetzt Anthropic nochmal unter Beweis gestellt, gesagt, hey, ihr kommt mir näher, aber wenn ich will, mache ich jetzt einfach mein nächstes Modell auf und dann seid ihr, dann stinkt sie alle ab. Und genau das haben sie auch getan. Sehr sympathisch finde ich, dass sie da keinen großen Release draus gemacht haben, sondern sie haben einfach das Model gedroppt, ohne irgendwelche großen Ankündigungen oder sonst irgendwas. Sie haben es einfach rausgebracht und haben es der Community überlassen, das zu testen auch. Ja, und jetzt nicht irgendwie großspurig gesagt, hey, wir sind so toll, wir sind so geil, sondern alle haben es erlebt und gezeigt und gesehen. Und also ich glaube, was Anthropic hier wirklich außergewöhnlich macht, ist, dass sie ein Coding-Tool, also eine Coding-AI gebaut haben, die einfach nicht schlagbar ist. Ja. Und ich glaube auch, dass dieser Claude for Chrome, also dieser Agent für Chrome und auch Claude for Excel auch einen massiven Impact haben wird. Ja, also dass du halt mit Claude deine Excel-Tabellen und die ganzen Analysen und all diese Sachen verwenden kannst und das jetzt brauchbar, weil Copilot war ziemlich scheiße, muss man einfach sagen. Ja. Also ich glaube, das ist schon sehr gut. Und dass sie im Rest, dass sie bei all den anderen Benchmarks auch super waren und auch viel besser als ChatGPT, ja, das spricht auch Bände. Also es ist so ein bisschen Punch in the Face für OpenAI. Und wir sind nicht abgeschüttelt an Google und eine klare Message an den Markt. Wenn es um Software geht, sind wir die großen Helden und alle anderen stinken ab. Also das, so würde ich das interpretieren.
Apropos abstinken. Es gibt einen neuen Benchmark namens CritGPT und der sieht vor, dass KI-Modelle mit Forschung, Physik auf dem Niveau von Doktoranden konfrontiert werden. Ja, und also sie müssen im Prinzip Aufgaben lösen, Aufgaben, die sie nicht durch irgendwelche bestehenden, dokumentierten Lösungen angehen können, sondern die müssen sich wirklich damit beschäftigen. Und dazu wurden verschiedene Modelle getestet, unter anderem auch Gemini 3 Pro und GPT-5. Und diese Modelle, die also gerade Gemini 3 Pro haben wir letzte Woche sehr stark auch gelobt. Aber da zeigt sich dann doch, dass es gewisse Schwächen gibt. Ja, also zwar hat Gemini 3 Pro am besten abgeschnitten, auch bei diesem Benchmark, aber hat gerade mal eine Genauigkeit von 9,1% erzielt, also nicht mal ein Zehntel der Aufgaben gelöst, mal ganz zu schweigen von den anderen, die dahinter folgen. Also auf Platz 2 folgt nämlich dann GPT-5.1 mit gerade mal 4,9%. Das zeigt doch, dass hier noch viel Luft nach oben besteht. Die Frage ist, siehst du da Chancen, dass man das irgendwann spürbar verbessern kann, in den Griff bekommen kann?
Ja, das spüre, das sehe ich schon. Allerdings nicht mit den klassischen, Transformer-Modellen, also diesen, den LLMs, sehe ich da jetzt nicht so viel Möglichkeiten da drinnen. Und es ist eigentlich sehr logisch, dass die hier ziemlich abstinken. Ja, weil wenn man sich irgendwie diese autoregressiven Modelle anschaut, dann ist das alles sehr viel Statistik, ist das sehr viel Voraussagen von Tokens und von bereits gelernten Dingen. Auch diese Reasoning-Fähigkeiten, also im Speziellen mit diesem Reinforcement Learning, also quasi Aufgaben zu lösen mit einem gewissen Bewertungsmodell, also dass die halt so lange probieren, bis das Belohnungssystem sagt, ja, du hast es geschafft. Das hat gewisse Limitierungen, im Speziellen, wenn es um Aufgaben geht, die noch nicht gelöst wurden und die auch noch keine klaren Ansätze haben. Das heißt, dort, wo es keine Korrelation gibt, also von anderen Lösungswegen zu der Lösung in diesen Aufgaben, dort wird die KI, also die klassischen pre-trained Modelle, also alle Modelle, die quasi einfach nur aus historischen Daten gelernt haben, grundsätzlich versagen, weil sie besitzen ja keine Lernfähigkeit in dem Sinne, sondern sie sind nur gefüttert mit all der Information, die derzeit da ist. Und wenn dieser Datensatz nicht vorhanden war oder die Ansätze, um das Problem zu lösen, nicht in dem Trainingssatz drinnen sind und aus dem klassischen logischen Modellen ersichtlich sind, also wie man so ein Problem löst, also aus den Reasoning-Modellen, dann werden sie da auch weiterhin scheitern. Ja, und deswegen ist auch deswegen hinkt auch dieser Vergleich mit diesem Doktoranden. Ne? Also da heißt es ja immer, okay, die machen die Aufgabe von so einem Doktoranden. Aber das mag schon sein, in all den Dingen, wo es um Wissen geht und um historische Daten und Statistiken und Methoden, die bereits bekannt sind, da sind sie durchaus besser als jeder Doktorand. Aber im wissenschaftlichen Arbeiten sind sie eben nicht besser als ein Doktorand, weil der hier neue Hypothesen aufstellen kann, der neue Ideen entwickeln kann, kreative Ansätze bauen kann, die bis jetzt noch nicht da gewesen sind. Ja? Und das unterscheidet die halt sehr stark.
Eine Lösung könnte ja vielleicht sein, ein neuer Ansatz, den Google jetzt vorgestellt hat, nämlich das sogenannte Nested Learning. Warum ist das interessant? Es ist ja so, wenn KI-Modelle trainiert werden und sie dann Neues lernen müssen, also wenn sie praktisch ja erneut trainiert werden, dann kann es zum sogenannten katastrophalen Vergessen kommen, catastrophic forgetting, ein bekannter Begriff im Bereich KI, der nichts weiter bedeutet, als dass alles bisher Gelernte weg ist und wieder überschrieben wird. So, glaube ich, kann man es oberflächlich darstellen. Und so dieses inkrementelle Lernen, also immer noch etwas obendrauf auf das Bestehende, das ist bis jetzt ein Riesenproblem. Und Google hat dafür eben etwas vorgestellt, einen Ansatz, der nennt sich Nested Learning. Und der basiert auf einer neuen Architektur, die passenderweise mit HOPE bezeichnet ist. Eine Fortschreibung oder eine Variante der Titans-Architektur, über die wir, du hast es vorhin im Vorgespräch mir schon gesagt, glaube ich, im Januar schon mal gesprochen hatten. Und die eben durch einen ganz neuen Ansatz ermöglichen soll, dieses inkrementelle Lernen dann doch zu ermöglichen. Du hast es dir ja mal angeschaut. Und wie begeistert bist du davon?
Ja, ich bin sehr begeistert, wie ich auch schon im Jänner begeistert war von diesem Titans Transformer. Also vielleicht so ein bisschen Aufklärung, was war der Titans Transformer? Der Titans Transformer war die Vorstellung von einem Transformer-Modell, also von einer KI, die in der Lage war, also die ein grundsätzliches Problem lösen wollte, und zwar den Kontext. Also, dass der Kontext erhalten bleibt und nicht, dass der länger wird. Und das haben sie gelöst, indem sie neben dem klassischen Pre-Training noch eine Art schnelles, also so ein langsames Gedächtnis und ein schnelles Gedächtnis eingeführt haben. Das langsame Gedächtnis war quasi das, was Pre-Training war. Und das schnelle Gedächtnis, das war so eine Art, Neural Memory haben sie das damals genannt. Ja. Und dort sind all die Dinge, die neu waren, dorthin geschrieben worden. Das heißt, wenn jetzt eine Situation neu bewertet wurde, die im Pre-Training nicht enthalten war, dann wurde die quasi einfach nur in diesen schnellen Memory reingeschrieben. Und damit war sichergestellt, dass erstens einmal das Catastrophic Forgetting nicht passiert, also dass neue Daten alte Daten überschreiben, weil das halt ein getrennter Speicherbereich war. Und gleichzeitig haben sie einen Mechanismus entwickelt, und das fanden wir damals auch schon sehr interessant. Denn wie erkennt denn eine KI, was neu ist oder was relevant ist und was nicht neu oder nicht relevant ist? Und in diesem Modell war das Überraschung das Thema. Das heißt, und das ist genau dasselbe, wie es auch im Gehirn passiert. Also Dinge, die überraschend sind, die merken wir uns. Und Dinge, wo das, was wir erwartet haben, tatsächlich eintritt, das vergessen wir wieder. Und kannst du dich danach nicht mehr daran erinnern. Und das ist genau dieser Mechanismus, den sie damals angewendet haben. Das heißt, sie haben eine Situation simuliert, und wenn in dieser Simulation das Ergebnis ein anderes war als das, was erwartet wurde, dann wurde das quasi in diesen neuronalen Memory, in diesen Kurzspeicher geschrieben. Und so konnte man sicherstellen, es gibt einen Kurzspeicher und es gibt einen Langspeicher, und der kann sozusagen sich den Kontext länger merken, weil eben das passiert. Jetzt ist das recht limitiert, weil das natürlich bedeutet, dass das Pre-Training, also das, was fertig trainiert wurde, immer noch nicht, also du hast noch immer kein Continuous Learning. Das war nur der erste Schritt. Ja? Und der Weg zum Continuous Learning ist, dass es eben kein fertiges Pre-Training gibt. Es ist quasi wie in unserem Gehirn. Wir haben all die Informationen, und wir haben auch ein Kurzzeitgedächtnis, ein Langzeitgedächtnis und ein mittleres Gedächtnis. Und was jetzt der Trick ist zu den Titans Transformer, ist, dass sie gesagt haben, okay, wir sagen, jede Information oder jedes Element kann quasi als in seiner eigenen Zeit und in seinem eigenen abgekapselten Bereich gelernt oder vergessen werden. Das heißt, ich kann jetzt sagen, der Himmel ist blau. Das ist das, was wir erwarten würden. Ja, bei Himmel. Und wenn ich jetzt das Ergebnis blau wäre, dann würde jetzt nichts verändern. Aber wenn wir jetzt sagen, der Himmel ist violett, dann wäre das Ergebnis überraschend, weil es wurde blau erwartet, aber es ist violett rausgekommen. Ich kann das jetzt in das Ultra-Kurzzeitgedächtnis reinschreiben und sagen, ha, das ist jetzt hier, jetzt gerade in dem jetzigen Kontext ist der Himmel wirklich violett. Ja? Wenn ich das jetzt aber 5-mal hintereinander mache, also 5 Tage hintereinander habe ich immer Himmel violett, dann wird sich der Kontext mittelfristig auf violett ändern. Und wenn das jedes Mal jetzt der Fall ist, dann kann das sogar das Langzeitgedächtnis überschreiben, weil du bist jetzt vielleicht auf einem anderen Planeten und deswegen ist dort der Himmel violett. Ja? Und so kannst du jede Information kontinuierlich weiterschreiben und abgekapselt immer für sich beibehalten, weil du sozusagen die Information selber in den unterschiedlichen Ebenen steuern kannst. Und es gibt jetzt nicht nur ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis, sondern jede Information hat seinen eigenen Kontext und kann im eigenen Loop sozusagen diese Information updaten. Und sie bleibt halt so lange im Pre-Training, also in diesem gelernten, also in dem Langzeitgedächtnis sozusagen erhalten. Wenn sich das nur ab und zu mal ändert, dann ist es grundsätzlich halt immer blau, aber manchmal ist es auch lila oder grün oder weiß ich nicht, weiß, ja, grau. Und so ist es möglich, dass du, also, und jetzt, also der Trick ist jetzt auch, dass das jetzt nicht mehr in diesen Neural Memory drinnen ist, sondern sie nennen das hier Continuous Memory System, also CMS. Das heißt, alle Informationen sind in einem Speicher, ja. Und da kommen wir quasi zu dem Hintergrund, was jetzt zu diesem neuen System geführt hat. Weil bis jetzt die meisten Leute, die sich mit Continuous Learning beschäftigt haben, haben gesagt, es gibt quasi die Architektur in einem LLM oder in einem neuronalen Netzwerk und es gibt den Algorithmus. Und Google DeepMind ist jetzt hingegangen und sagt, in Wirklichkeit ist das beides dasselbe, nur auf einer anderen Ebene. Das heißt, in Wirklichkeit können wir das vereinfachen und alles in einen Speicher schmeißen und wir brauchen keine Architektur oder Algorithmus, sondern es muss quasi nur einen Speicherbereich geben, der abgekapselt für jede Information extra einfach sich verändern kann. Das heißt, deswegen heißt es eben Nested Learning, also es sind ganz viele kleine abgekapselte Informationen, die hier im Speicher gehalten werden. Und jetzt hast du dadurch die Möglichkeit, tatsächlich Continuous Learning zu betreiben. Das heißt, du kannst auf der einen Seite dein Pre-Training verwenden. Das heißt, du kannst jetzt hier all die Informationen, die in der Welt vorhanden sind, reingeben und lernen. Du schreibst sie jetzt aber nicht mehr, also du fixierst diese Weights nicht mehr, also du frierst sie nicht ein, wie bei einem klassischen autoregressiven Large Language Model, sondern du sagst, du lässt sie quasi in so einem Zwischenstatus, wo du sagst, das ist jetzt im Langzeitgedächtnis ganz hinten und wenn du diese Sachen verändern willst, dann müssen ganz viele Dinge passieren, damit sich das verändert. Und diese Verschachtelung, also diese Verschachtelungen hängen alle miteinander zusammen. Und wenn sich die eine Verschachtelung mit der anderen Verschachtelung sozusagen verändert, dann kann das die nächste Ebene auch wieder mit verändern. Und so hat man quasi so eine hierarchische Darstellung der Informationen, die in dieser Verschachtelung dargestellt ist. Und jede Hierarchieebene da drinnen kann sich dynamisch verändern und kann sich dynamisch anpassen, ohne dass du das Catastrophic Forgetting Problem hast. Ne? Weil natürlich nichts überschrieben wird, sondern einfach nur ab einer gewissen Zeit, wenn es klar ist, dass diese Information nicht mehr relevant ist, dann wird sie überschrieben. Aber alles andere davor bleibt erhalten. Also in all den unteren Rängen oder Ebenen dieser Veränderung bleibt alles gleich. Und wie gesagt, der Mechanismus, um das zu entscheiden, basiert eben auf diesem Überraschungseffekt. Ja? Mhm. Und damit ist die Grundlage für Continuous Learning zum ersten Mal gegeben und auch die klassische Parallele zu unseren zu unserem Gehirn letztendlich, ja. Also wie unser Gehirn die Daten verarbeitet, ja.
Genau, weil das.
Karl Säulen, Entschuldige, jetzt habe ich es wieder, ja.
Mit der Thousand Brains Theory, die wir ja auch schon angesprochen haben. Richtig, genau. Dann wäre es ja theoretisch auch denkbar, dass Modelle zukünftig auch, weil das ist ja im Moment noch nicht möglich, auch aus dem, sage ich mal, aus dem Prompting, aus der Kommunikation mit den Nutzern lernen, oder? Das heißt, dass sie aus jeder Konversation dann neue Erkenntnisse, zumindest mal ins Kurzzeitgedächtnis nehmen und die dann möglicherweise mit der Zeit auch ins Langzeitgedächtnis übergeführt werden und damit in das Modell an sich.
Genau. Genau, also das wäre jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das möglich ist. Ja. Und ich meine, ich finde das besonders interessant im Kontext von Robotik, ja, aber halt auch in klassischen, also in den jetzigen Modellen, in den Chat-Modellen, könnte das auch schon einen großen Impact haben. Es ist natürlich ein ziemliches Feintuning, ja, weil was natürlich passiert jetzt hier ist Verstärkung von Bias. Ne? Also je mehr Leute irgendwie eine Sache behaupten oder eine Sache glauben, desto stärker wird dann dieses Modell auch das lernen. Und das ist wahrscheinlich das nächste Problem, das sie jetzt lösen müssen, um hier einen Mechanismus zu entwickeln, der ja, der hier noch ein bisschen Qualität reinbringt, ja, und diese klassische Bias-Problematik löst, die ja aktuell durch im Pre-Training, durch das Freezen der Informationen auch passiert. Ne? Das heißt, im Pre-Training werden dann gezielt Informationen auch in das Modell injiziert, die dann quasi gewisse Fakten klarstellen, und dann sind sie auch eingefroren und die können dann auch nicht verändert werden. Und das würde sich verändern, wenn wir eben diese Continuous Learning Modelle hätten in den Chatbots. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass 10 Millionen Menschen alle einer Halluzination folgen, ja, dann würde das wahrscheinlich den gesamten Bot verändern. Und das ist wiederum auch ein bisschen gefährlich. Deswegen würde ich das eher in einem kleineren Kontext mit Robotern sehen.
Oder vielleicht auch in einem, sage ich jetzt mal, individuellen Rahmen. Das heißt also, dass zum Beispiel, dass ich eine persönliche Variante eines Modells habe, die dann sozusagen dauerhaft durch die Interaktion mit mir, durch meine Eingaben lernt. Das passiert ja heute schon, indem sozusagen auch der Kontext mit berücksichtigt wird, aber das wäre dann praktisch eine Erweiterung oder eine Verbesserung dieses Systems.
Genau, aber du hättest grundsätzlich das Kontextproblem nicht mehr, weil auch die Kontextwindows würden jetzt wegfallen, weil alles in diese Nested Architektur reinfällt, also in dieses Nested Learning und da drinnen verankert ist. Das heißt, Kontextwindow ist nicht mehr vorhanden, weil alles in diesem CMS, also dieses Continuous Memory System, eingearbeitet wird und dort gespeichert wird und nicht mehr sozusagen ein getrennter Speicher für Kontext ist und auch unsere ganze Überlegung mit RAG-Systemen, also wo man Kundendaten zum Beispiel oder Kundeninformationen oder die eigenen Informationen ablegt, um sie dann als Kontext für die Bearbeitung mit einem Large Language Model zu nutzen. Auch das wäre hinfällig, weil du all die Informationen dann einfach fütterst und sagst, das ist jetzt mein Kontext. Und es wird dann einfach in diese Nested-Architektur eingearbeitet. Jeder hätte sozusagen einen eigenen trainierten Bot. Ja,
Ja. Also das wäre ja dann ja im Prinzip das, was man sich vorstellen kann unter dem perfekten persönlichen Assistenten, mehr oder weniger, der sich dann voll und ganz auf uns einstellt und von uns geprägt ist.
Ja, mit ein bisschen Gefahr auch, ne? Also, weil halt die Architektur, so wie sie da gezeigt wird, ja, ist schon noch sehr anfällig, ne? Also, in einer Umgebung, also in einer wissenschaftlichen Umgebung funktioniert das alles, weil natürlich auch der Input sozusagen gesteuert ist. Aber wenn hier Crap-Input kommt, dann könnte es schon recht schnell passieren, wie es ja auch bei Menschen passiert. Ja, wenn du in einer Umgebung bist, wo lauter komische Leute sind, dann wirst du auch irgendwann mal diese Glaubenssätze aufnehmen. Ne?
So ist das. Ganz genau so. Okay. Aber ja, also auch wieder eine neue Entwicklung, die zeigt, dass überhaupt nichts in Stein gemeißelt ist, über das wir hier sprechen, sondern dass es jederzeit sozusagen einen eine Abzweigung geben kann und wir in eine ganz andere Richtung wieder gehen als das, was wir uns so bisher vorgestellt haben. Okay, dann damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Und ich glaube, alle Welt spricht im Moment drüber. Wir haben es ja auch immer wieder im Podcast thematisiert. Es wird sehr, sehr viel investiert in KI, Milliardensummen, Billionen, kann man fast sagen. Und es ist noch nicht so ganz klar, wo so auf der anderen Seite das Geld wieder reingeholt werden soll. Also wie der Umsatz passiert, wobei da gibt es eben verschiedene Ansichten, die man vertreten kann. Während manche wirklich von der KI-Blase sprechen, die auch bald platzen könnte, sagen andere, na, also das wird sich schon irgendwie ausgehen und bestenfalls eben oder schlimmstenfalls werden einige Bereiche etwas konsolidiert. Ja, kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und ja, wir werden es heute mal so machen, hatten wir vereinbart, dass wir so ein bisschen die Pro- und die Kontra-Seite einnehmen. Also das heißt, ich würde mal der Advocatus Diaboli sein und mal für die KI-Blase sprechen. Und was auch, sage ich mal, meiner wirklichen Meinung oder Erwartung entspricht. Also ich muss mich da jetzt auch nicht dafür verstellen. Und genau, du wirst dann die Gegenposition einnehmen und dann mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer dann unterm Strich überzeugen wird. Dann würde ich sagen, ich lege einfach mal los und ich versuche es aber auch jetzt nicht zu ausführlich zu machen, aber einfach mal so ein paar Dinge, die mir da aufgefallen sind, beziehungsweise die wir da zusammengetragen haben. Übrigens auch für alle, die das noch so ein bisschen mal nachlesen wollen, empfehle ich euch auch den entsprechenden Beitrag bei uns auf hardwarewartung.com im Newsbereich. Da haben wir einen sehr umfassenden Artikel dazu für euch aufgeschrieben. Da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen, auch mit Grafiken und Diagrammen und so weiter. Genau. Also, was man ja sieht, ist, dass einfach sehr, sehr viel Geld investiert wird. Also ich glaube, die Rede ist von aggregierten KI-Investitionen allein im Jahr 2025 von 423 Milliarden US-Dollar und auf bis zu 1,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2030. Wir haben vorhin ja schon über Amazon gesprochen, da gibt es eine Prognose, CapEx-Prognose, also der Investition von ungefähr 125 Milliarden US-Dollar. Google ist so zwischen 91 und 93 Milliarden, Microsoft 80 bis 90, Meta 60 bis 72 Milliarden. Und wir haben einfach so das, oder ich sehe das Problem, das sehe andere auch, dass der Return on Invest da so ein bisschen nicht mithalten kann. Also viele rechnen ja mit einer Zunahme der Produktivität, aber zum Beispiel ein bekannter Forscher beziehungsweise ein MIT-Professor Kamel-Daron Acemoglu, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der erwartet, dass Steigerungen der Produktivität und des BIP in den USA deutlich geringer ausfallen werden, als von vielen erwartet. Und zwar er rechnet nur mit Zuwächsen von 0,5% bei der Produktivität beziehungsweise 1% Anstieg des BIP innerhalb der nächsten 10 Jahre durch KI. Und gibt da auch noch einen Bericht des MIT State of AI in Business 2025. Kennt vielleicht auch ein paar, dass hier 95% der generativen KI-Pilotprojekte in Unternehmen daran scheitern, in den produktiven Wirkbetrieb überführt zu werden. So, das heißt, da haben wir schon mal so eine gewisse Gefahr. Und dann, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, gibt es ja diese zirkuläre Finanzierung, dieses Roundtripping. Das heißt also, dass zum Beispiel die großen Tech-Unternehmen einfach Geld ineinander investieren, dafür wieder von den Unternehmen, die sie investiert haben, wieder Aufträge bekommen und dass das Ganze sich so künstlich hochschaukelt. Und ein weiteres Kriterium, was auch noch für eine mögliche KI-Blase aus meiner Sicht spricht, das ist das sind die physikalischen oder physischen Engpässe, die sich einfach ergeben durch die Energieproduktion, durch die Wasserknappheit aber auch durch zum Beispiel Mangel an Arbeitskräften und Produktionsengpässe. Unterm Strich glaube ich also, dass wir, weiß ich nicht wann, aber in nächster Zeit zumindest mal an irgendeiner Stelle einen deutlichen Einbruch haben werden, weil vielleicht ein oder zwei der großen Tech-Unternehmen merken, dass das so nicht funktioniert. Das heißt, dass sie einfach die Summe, die da investiert worden sind und die Erwartungen vor allem, die geschürt worden sind, nicht erfüllen können. Und dass dann möglicherweise daraus auch mal sich ein Dominoeffekt ergibt. Wenn da nicht dann zum Beispiel der Staat, der US-Staat, einschreitet. Da hat aber jetzt, glaube ich, auch zuletzt ein Vertreter der US-Administration, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, es wird kein Bailout geben, wenn zum Beispiel OpenAI scheitert. Nur um sich dann einen Tag später wieder ein bisschen zu korrigieren oder zu relativieren und einen Tag später dann das Korrigierte wieder zu korrigieren. Also ein bisschen so eine Slalom-Taktik, wo keiner genau weiß, was er eigentlich gesagt hat. Aber ich würde jetzt, sagen wir mal, da auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das dann passiert. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt eine KI-Blase. Wie groß oder wie klein die ist, kann ich nicht sagen. Aber dass da irgendwas passieren wird in nächster Zeit. Gut, das war mein Standpunkt. Damit übergebe ich mal an dich und du kannst gerne kontern.
Ja, also ich glaube, das ist alles eine Art Szenario, ne? Also es gibt immer unterschiedliche Szenarien und du hast jetzt viele Indikatoren genannt für Szenarien, wo eine Blase vorhanden ist. Und wenn man sich jetzt irgendwie auch anschaut, dass irgendwie dass die Magnificent Seven, also Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla, wer ist da noch? Ja, auf jeden Fall die Magnificent Seven, dass die schon mittlerweile 40% des Index vom S&P 500 ausmachen, dann können wir definitiv auf Börsenebene davon ausgehen, dass das eine ziemliche Überbewertung ist. Also das ist mal ganz klar. Die Frage ist, ob das berechtigt ist, also diese Überbewertung. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich alle stellen. Es ist aufgebläht, keine Frage. Das war's. Also wir hatten auch schon zu anderen Zeiten große Blasen. Also 2021 hatten wir Blasen. Aber sie sind nicht geplatzt und wir haben jetzt auch wieder eine Blase. Und die Frage ist, wird sie platzen oder wird sie einfach nur ein bisschen Luft rauslassen? Und ich bin eher auf der Schiene Luft rausblasen, weil wenn man sich nämlich diese Zahlen anschaut, also im Detail, du hast eh schon irgendwie die Umsatzzahlen irgendwie ein bisschen genannt. Also AWS macht einen operativen Gewinn von 45 Milliarden, Microsoft von 53 Milliarden, Google Cloud 14 Milliarden. Also das sind jetzt alles nur die Cloud-Anbieter, also von den GAFAs, also Amazon, Microsoft und Google. Die haben hier schon, also die machen richtig viel Geld damit. Ja, also das darf man jetzt mal nicht vergessen. Und ich glaube, man muss jetzt auch hier ein bisschen unterscheiden, von wem wir reden. Ich glaube nicht, dass die Hyperscaler, also im Speziellen Microsoft, Google und Amazon, in irgendeiner Art und Weise gefährdet sind. Über Meta lässt sich streiten, aber auch Meta, wenn man sich das genau anschaut, hat gar nicht so schlechte Karten, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, weil die Hyperscaler, klarerweise, die können quasi all die Investitionen, die sie jetzt tätigen in die Infrastruktur, also die CapEx-Ausgaben, von denen du geredet hast, also die Ausgaben für Investitionen, die können die aus dem Cashflow finanzieren, tatsächlich. Weil die haben einfach so riesige Cashflows, dass sie das einfach ohne Geld zu verlieren so finanzieren können. Das heißt, das Einzige, worauf man verzichtet, ist quasi die Gewinne. Das heißt, wenn das alles Schall und Rauch war, dann hat man Infrastruktur aufgebaut ohne Gewinne. Das ist das Einzige, was passiert. Ja? Und in dem Fall gibt es natürlich ein Abstrafen, weil die großen Cloud-Anbieter ohne Gewinne, das will natürlich keiner hier irgendwie einen 30er-Multiplier zahlen, also 30-mal irgendwie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder so. Ja, das will natürlich keiner zahlen, wenn da keine Gewinne sind. Und das würde natürlich dann die Bewertungen massiv runterbringen. Und dann würde sozusagen genau diese Blase an Luft verlieren. Wenn man sich aber auch Meta anschaut, also Meta ist, kann das jetzt nicht mit Cloud-Plattform irgendwie Geld reinholen, aber in Wirklichkeit kann Meta einfach nur durch Effizienzsteigerungen die Kohle wieder reinholen. Ja? Also Meta hat jetzt, ich glaube, dieses Jahr Ausgaben von, ich glaube, 60 oder 65 Milliarden, genau, 60 Milliarden an CapEx-Ausgaben gehabt. Und alle gehen immer davon aus, also buchhalterisch, dass diese Hardware über 3 bis 4 Jahre abgeschrieben wird. Und das ist auch kein schlechter Gedanke, aber die Realität ist, also wenn man sich sozusagen die Bücher von Google anschaut, Google hat ihre Hardware, hat noch die erste Generation ihrer TPUs teilweise noch im Einsatz. Und die sind schon über 7 Jahre alt, also die sind teilweise 10 Jahre alt. Ja? Also die wurden 2014, sind die produziert worden, 2015 sind die live gegangen. Und diese TPUs sind heute noch produktiv, sind natürlich schon abgeschrieben. Das heißt, der Wert ist immer noch da. Und wenn man sich die buchhalterischen Veränderungen bei Google zum Beispiel angeschaut hat, die haben ihre Abschreibungszyklen von 4 Jahren auf 6 Jahre erhöht in den letzten 2 Jahren. Und damit sagen sie, dass die Investitionen, die sie tätigen, also sagen wir, wenn sie heute 100 Milliarden ausgeben würden, dann wären die nicht durch 4 geteilt und dann als Investition sozusagen rückgerechnet, sondern durch 7 oder durch 6. Ja? Und das macht natürlich einen massiven Unterschied, ja? Weil vorher hast du irgendwie jährliche Abschreibungen von 25 Milliarden gehabt und jetzt hast du noch mehr 14,3 Milliarden. Ja? Und du hast aber, das heißt, der Unterschied ist jetzt 10,7 Milliarden, die du dann nicht als Verlust betrachtest, sondern die kannst du dann als Gewinnsteigerung mitnehmen, in Wirklichkeit. Also man kann das buchhalterisch so drehen, ja, dass die quasi Ausgaben für einen sprechen, wenn man halt die Ausgaben über die Jahre streckt, die Abschreibungen. Ja. Das ist mal der eine Trick. Ja. Und der zweite Trick ist natürlich, dass die alle eigene Hardware bauen. Weil natürlich, wenn ich jetzt nur Nvidia-Chips kaufen würde, also nehmen wir mal so einen H100, also so einen alten H100, der hat gekostet ungefähr 25.000 Euro. Davon waren aber reine Hardwarekosten, also von TSMC plus Speicher, 3.500. Ja? Das heißt, Nvidia hat eine Marge von 21.500 gehabt. Ja? Die haben fast 80% Rohertrag gehabt auf Hardware. Das heißt, die realen Kosten für ein Google liegen hier bei 3.500 für eben die Hardwarekosten plus vielleicht R&D 1.500 liegen bei 5.000 Euro. Das heißt, die können viel mehr bauen mit viel besseren Konditionen, wenn sie keine Nvidia-Hardware besorgen. Und das ist genau das, was bereits passiert. Und jetzt kommen wir auch schon, also da sehen wir, Google wird sicher kein Verlierer werden, ja, weil die sind am besten aufgestellt. Die bauen ihre eigenen Chips, die monetarisieren sie, indem sie die Kunden vermieten. Die Kosten für diese Chips sind ein Fünftel von dem, was sie am Markt kosten. Und jetzt gehen sie auch noch, wir haben vorhin auch noch darüber geredet, sie verkaufen jetzt diese Chips auch noch an Meta und auch an andere. das Narrativ war bis jetzt, damit sehen wir, Google ist auf jeden Fall nicht der Verlierer. Ja? Google wird auf jeden Fall kein Verlierer sein. Ja? Meta hatten wir angesprochen. Meta baut auch schon seine eigenen Chips, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also die versuchen auch quasi diese Nvidia-Steuer zu reduzieren, indem sie gerade für Inferenzthemen, also Inferenz bedeutet das tägliche Rechnen, also nicht fürs Training von Modellen, sondern für das Rechnen von Ergebnissen. Da haben sie schon eigene Chips im Einsatz und werden das natürlich weiterhin ausbauen. Und wenn sie jetzt nur eine Steigerung von 10% hinbekommen in der Ad-Performance, dann macht das schon mal 15 bis 20 Milliarden mehr Umsatz. Und dieser Mehrumsatz ist nicht nur mehr Umsatz, sondern quasi ein Rohgewinn. Ja? Das heißt, sie steigern ihren Rohertrag schlagartig, so verdoppeln den quasi fast. Ja? Nur durch eine leichte Effizienzverbesserung in der Ad-Performance. Ähnliche Dinge können sie tun im Betrieb, also indem sie mit der KI die Betriebskosten runterbringen, indem automatisiert diese ganzen Daten analysiert werden oder keine Leute mehr irgendwie kuratieren müssen, irgendwelche Fake-Geschichten, sondern das macht dann die KI. Und nur durch diese Sachen können sie einfach diese hunderte Milliarden an Euro, die sie da an CapEx-Kosten hätten, könnten sie diese amortisieren. Also Meta ist sicher von den Großen noch gefährdet, weil sie natürlich diese Effizienz tatsächlich auf den Boden bringen müssen. Aber auf der anderen Seite haben sie die Fähigkeiten dazu, sie haben die besten Leute und sie bauen sich gleichzeitig mit diesen KI-Dingen auch noch einen Burggraben auf gegen Wettbewerber. Das heißt, für sie hat es einen doppelten Effekt. Und es gibt auch keine Alternative rundherum in Wirklichkeit. Und jetzt sehen wir schon, okay, wir haben gesehen, Google ist kein Verlierer, Amazon sowieso nicht. Amazon hat dasselbe Thema wie Google. Sie bauen auch ihre eigenen Chips, sie veredeln diese über die AWS-Plattform und machen sich immer weiter unabhängig von Nvidia. Damit müssen sie nicht die Nvidia-Steuer zahlen, die hohen Margen und können schneller quasi diese KI-Dinge verkaufen. Sie haben jetzt auch noch einen Anker-Kunden mit Anthropic, der auch wieder größtenteils, also es gab hier irgendwie dieses Project Rainier, ja, wo halt Anthropic mit AWS Trainium-Chips, also Trainium sind die Chips von Amazon, die quasi als Wettbewerb zu den Nvidia-Chips sind. Und es sieht so aus, als würde auch Anthropic komplett unabhängig sein können von Nvidia. Und da sehen wir jetzt auch schon, wer der große Verlierer sein wird. Ja. Nvidia ist aktuell noch der Platzhirsch. Und der einzige Grund, warum sie der Platzhirsch sind, ist die sogenannte CUDA-Software. Also das ist quasi diese Software, mit der die ganzen KI-Modelle und Workloads trainiert werden und entwickelt werden. Und jetzt ist es aber so, dass hier schon, also unter anderem Meta mit PyTorch 2 und auch OpenAI mit Triton Alternativen entwickelt haben, um sich von dieser CUDA-Software zu trennen. Also es gibt quasi so eine Art Decoupling, ja. Und kombiniert man PyTorch und Triton, kann man quasi hardware-agnostisch Modelle trainieren. Das heißt, wenn man Triton verwendet als Compiler und PyTorch als Framework, kann man quasi den gesamten Code, den man auf Nvidia hätte trainiert, auch auf AMD oder AWS oder Google oder was auch immer umsetzen und ist nicht mehr von dieser CUDA-Software abhängig. Und das ist jetzt, also dieser Burggraben fällt gerade zusammen, weil diese CUDA-Software nicht mehr unersetzlich ist. Und das hatten wir, also der endgültige Todesstoß war eben der Launch von Gemini 3, wo in der Fußnote gestanden ist, nur mit Google TPUs, 100% mit Google TPUs entwickelt. Ja? Und das war der Beweis, man braucht kein CUDA mehr. Ja? Und das hat man auch in den Märkten dann gesehen. Ja? Dann am nächsten Tag, obwohl Nvidia die besten Quartalszahlen aller Zeiten präsentiert hat und alles quasi übertroffen hat, was sich auch die Leute vorgestellt haben, gab es dann den größten Intraday Verfall seit 2021. Also Intraday-Verfall heißt, es ist irgendwie 2,6% der S&P gestiegen oder 2,8, glaube ich, und ist dann irgendwie bei 2,4 oder so minus geendet. Ja, also kompliziert wird es natürlich. Also wir haben jetzt die großen Hyperscaler, haben wir jetzt schon gesehen, die werden kein Problem haben. Nvidia wird einer der größten Verlierer sein. Und wie sieht es natürlich mit den Model-Providern aus? Ne? Also das ist jetzt, wir haben jetzt OpenAI, wir haben Anthropic und wir haben Google Gemini. Ja? Diese Woche können wir ganz klar sagen, Google Gemini ist quasi der stabilste von allen. Sie haben den gesamten Stack, also den Code, das Large Language Model, die Infrastruktur, die Finanzierung. Anthropic eben mit AWS als Partner und halt dieser Unabhängigkeit und halt mit einem rapiden Wachstum und halt auch nicht mit diesen Infrastrukturausgaben letztendlich. Also die investieren ja selber so gut wie gar nichts, auch wenn sie jetzt die ersten Sachen angekündigt haben, sind sehr stabil. Und OpenAI hat natürlich jetzt, ist der quasi... derjenige, der am lautesten geschrien hat und alle quasi an Bord geholt hat und irgendwie bis zu 1,4 Billionen Versprechungen gemacht hat und hier auch mit Nvidia quasi am meisten im Bett gewesen ist, sagen wir mal so. Die werden hier auch nur aus der Nummer rauskommen, wenn ein Kernelement in ihrer Strategie aufgeht, und das ist quasi ihr eigener Chip mit Qualcomm, ja, oder mit Broadcom. Also wenn sie es schaffen, tatsächlich eigene Chips zu bauen und diese auch einzusetzen, dann haben auch sie eine Zukunft. Ansonsten ist für OpenAI, also ist sicher ist das größte Risiko. Und mit OpenAI zusammen ist natürlich auch das Risiko bei Oracle, weil Oracle ist quasi der Infrastrukturausrüster von OpenAI. Aber Oracle hat hier eine mehrfache Position. Sie sind quasi so eine Art der Stabilisator des Marktes. Also alle, die jetzt nicht zu den Hyperscalern wollen, gehen jetzt zu Oracle. Und alle, die irgendwie diese Abhängigkeiten nicht haben wollen, gehen zu Oracle. Und Oracle hat jetzt neben dem Cloud-Geschäft auch noch ein stabiles Datenbankgeschäft und hat auch unabhängig davon auch ein Cloud-Business, das auch schon funktioniert. Jetzt nicht in den Dimensionen wie die Hyperscaler, aber trotzdem noch gut genug. Also das heißt, sie spielen hier so eine Art ausgleichende Rolle und können auch sozusagen die Unterkapazitäten oder den Kapazitätsausgleich für die Hyperscaler auch mitmachen. Das heißt, auch Microsoft kauft bei Oracle Infrastruktur ein, weil sie selbst gar nicht genug kriegen. Ja, und das heißt, Oracle steht zwar auch auf gefährlichen, ist zwar auch gefährdet, weil sie halt massiv überschuldet sind, ja, auch durch den Ausbau, aber sie haben trotzdem ein stabiles Business und können das on a long run wahrscheinlich doch refinanzieren. Kompliziert ist es mit Playern, also die Second-Tier-Anbieter, das ist so CoreWeave und dergleichen. Also die werden ganz sicher fallen. weil in dem Moment, wo irgendwie die Preise verfallen, also wenn jetzt die Sättigung eintrifft, dann werden die Preise sich dritteln, ja. Und wenn diese Preise sich dritteln, dann ist die Finanzierung, also das ist ja alles auf Pump gebaut, also CoreWeave ist ja alles auf Schulden gebaut, dann wird sich die Refinanzierung nicht auszahlen und dann werden die sterben. Also das ist die Blase, die definitiv platzen wird. Ja, die Frage ist wann, ob das schon jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren wird oder vielleicht 2027. Es wird sich zeigen. Aber wenn irgendwo etwas platzt, dann ist das hier recht isoliert und gezielt. Ja, also da wird's die ganzen Second-Tier-Anbieter wird's reißen. Aber sonst wird wahrscheinlich wenig passieren. Ja. Was, ja.
Die Frage ist halt auch, also wenn jetzt irgendwo in einem bestimmten Bereich es zu einem, zu so einer, sagen wir mal, Pleite kommt, ja, ob es dann nicht, wir kennen ja die Finanzmärkte, die sind ja auch teilweise sehr, also nicht immer rational, die sind ja auch sehr stark von Erwartungen, von Sorgen, von Ängsten geprägt, ob sich dann nicht trotzdem etwas wie eine Schockwelle ausbreitet, die auch andere mitreißt. Das könnte ja durchaus passieren, meiner Meinung nach.
Ja, also tatsächlich mit Nvidia, also ich habe mal hochgerechnet, was so das Potenzial ist, wie Nvidia abschmieren kann. Nvidia ist ja schon auf 5 Billionen bewertet gewesen. Und wenn man jetzt dieses Szenario berücksichtigt, also die Hyperscaler bauen ihre Bestellungen ab. Insgesamt, also wenn nur die Hyperscaler, also die Hyperscaler ihre Sachen abbauen und selbst wenn Nvidia diese Enterprise und Sovereign AI Cloud Geschichten quasi steigern kann, ist der Umsatz 2027 nur um 10 Milliarden höher. Also ich habe das mal versucht hochzurechnen. Aktuell sind circa 160 Milliarden Dollar 2025. Die Wall Street sagt, bis 2027 wird es 260 Milliarden Euro Umsatz machen. Aber rechnet man sozusagen die Hyperscaler raus, dann oder halt reduziert sie einfach nur, dann kommt man mit allen, wenn man alles berücksichtigt, nur auf 170 Milliarden Umsatz. Das heißt, die Erwartungen der Wall Street werden auf keinen Fall halten. Und was dann passiert, ist natürlich auch eine Margenreduktion. Also wenn die Hyperscaler wegbrechen, werden auch die anderen Kunden nicht mehr diese 70-80% Margen zahlen. Das heißt, die Margenkompression wird sich reduzieren. Das heißt, aktuell hat Nvidia irgendwie 95 Milliarden Euro Gewinn, ja, also Marge. Wenn so, und die Wall Street glaubt, 2027 werden es 150 Milliarden sein, ja. Aber die Realität wird sein, dass es 60 Milliarden letztendlich sein werden, weil sich die Margen reduzieren werden. Und wenn das passiert, dann wird auch Nvidia nicht mehr mit 40, 50, 60 Mal Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet, sondern wird eben wie ein Hardware-Bauer bewertet werden. Das heißt, das KGV wird sich reduzieren auf vielleicht auf ein 20er oder 30er Multiple. Und wenn man das mit den 60 Milliarden Gewinn rechnet, ist das eine Reduktion von 70-80% vom heutigen Wert. Das heißt, der Kurs wird sich dritteln. Ja? Und das bedeutet auch, dass natürlich, und Nvidia ist die größte Aktie der Welt, sie ist auch in allen MSCI Worlds und in allen ETFs enthalten. Und wenn dort plötzlich der größte Wert massiv an Wert verliert und auch der S&P, also ich glaube über 10% des S&P ist Nvidia, wenn dort 7% runtergehen, ist nur der S&P um 7% runtergegangen, nur durch Nvidia. Ja? Also, und das kann schon eine Panik auslösen, aber Ich glaube, und wenn jetzt hier eben in dieser Panik dann auch noch die Second-Tier-Provider ausfallen, das kann schon sein, dass das eine Kettenreaktion auslöst. Aber ich glaube, es gibt diese, also ein Indikator sind diese Credit Default Swaps. Also Credit Default Swaps sind quasi die Rückversicherungen für die einzelnen Player. Und an den Credit Default Swaps kann man ein bisschen ablesen, wie groß das Risiko ist. Ja? Und man sieht schon, dass eben für Player wie CoreWeave die Credit Default Swaps bei 6-7% liegen. Ja? Das heißt, wenn du die quasi gegen Totalverlust absichern willst, musst du 6% zahlen. Bei einem Google sind es unter 1%. Ja? Also da siehst du dann schon, dass da die Bewertungen ungefähr auch das einpreisen. Und was halt noch komplett nicht berücksichtigt ist, ist dieser Private Credit Markt. Ja? Also dieser Markt, wie der sich verhalten wird, der ist ja komplett grau. Da weiß ja keiner, also diese versteckten Banken, ja, diese Pensionskassen und all die jetzt halt auch die Finanzierung von diesen Datacentern machen. Was mit denen passiert, wenn jetzt plötzlich zum Beispiel ein CoreWeave ausfällt oder auch Oracle seine Zinsen nicht zahlen kann oder teilweise Ausfälle hat, dann kann das auch nochmal eine Kettenreaktion auslösen. Aber ich glaube, sie ist belastbar, weil eben die Hyperscaler nicht betroffen sind und auch die Effizienzgewinne durch KI sehr wohl da sind einfach. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das nicht, es ist ja ein echtes Business da und das wächst auch. Die Umsätze sind real, es ist kein leeres Business. Ja? Also es gibt vielleicht eine kurzzeitige Krise, aber das ist ungefähr so wie mit Covid. Ne? Da gab es dann 2-3 Wochen großes Drama mit massiven Abstürzen. Aber nach einem Monat war das alles wieder da. Ja? Und ähnlich könnte es hier sein. Und wir sehen schon, dass der Markt extrem ängstlich ist. Ja? Aber so ein Riesenrisiko sehe ich aktuell gerade nicht. Beziehungsweise ich sehe es für gewisse Player. Also ich sehe es für OpenAI. Mit OpenAI gibt es auch wieder Risiken. Und das hast du ja schon angesprochen. Die werden keinen, werden keinen Bailout kriegen. Also das hat ja der David Sachs auch ganz klargestellt. Ja. Der AI-Czar von Trump. Ich glaube, dass Meta ein Risiko hat. Ich glaube auch, dass xAI, also über die haben wir jetzt noch nicht geredet, xAI ist so ein bisschen der einzige Grund, warum xAI aktuell noch existiert, ist, weil eben die Rückversicherung durch Tesla da ist. Ja? Also für dieses Full Self-Driving und also im Worst Case, wenn das alles nicht aufgeht, dann kauft Tesla xAI und verwendet die Modelle zum Training für seine Full Self-Driving-Lösungen. Das heißt, dort ist das Risiko nicht so gegeben, weil es gibt hier immer jemanden, der das auffangen wird. Das bedeutet natürlich, dass Tesla vielleicht dann auch wieder federn lassen muss. Aber ganz ehrlich, Tesla ist eh schon sehr hoch bewertet, sehr überbewertet. Wenn das sich jetzt auch nochmal halbiert, passiert jetzt auch nichts Großartiges. Und die haben jetzt auch nur eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen, glaube ich. Das heißt, das sind vielleicht auch nochmal 1-2% im S&P 500 und vielleicht nochmal 0,5% in den MSCI Worlds. Und wie gesagt, jeder, der irgendwie ETF sparen oder ETFs in ETFs sein Geld investiert hat, der wird hier vielleicht Einbrüche von 10, 15, vielleicht 20% haben. Aber viel mehr wird es dann auch nicht passieren. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt alles die Kaffeesud lesen. Aber in unterschiedlichen Szenarien ist selbst das Worst-Case-Szenario überschaubar. Ja.
Genau, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, was du gibst. man muss einfach in Szenarien denken. Ja, das heißt also, es kann wirklich je nachdem das für alle gut laufen, mehr oder weniger. Ja, es kann aber auch zu einem kurzen, nennen wir es mal KI-Winter kommen, wenn wirklich alles den Bach runtergeht. Aber ich glaube, man muss es wirklich so ein bisschen differenziert betrachten. Das heißt, dass man sagt, es kann kurzfristig zu einer Situation kommen, in der bestimmte Player, wie zum Beispiel Nvidia, OpenAI, auch andere vielleicht mit runterziehen, was sich dann aber nach einer gewissen Zeit wieder normalisiert. Ja? Also ob das dann eine platzende KI-Blase ist oder nicht, ist dann immer so ein bisschen auch Definitionssache, liegt im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, es ist gut, da eben diesen differenzierten Blick, du hast es jetzt auch so ein bisschen beschrieben, drauf zu haben. Hast mich jetzt auch so ein bisschen von meiner pessimistischen Haltung abgeholt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich jetzt gerade in ETF investieren würde, sondern vielleicht eher gezielt in Aktien, von denen ich mir sicher bin oder relativ sicher bin, dass sie da nicht mit reingezogen werden. Vielleicht auch nochmal wichtig an dieser Stelle der Hinweis, was wir hier sagen, ist natürlich unsere private Meinung. Das heißt also, wir beraten hier niemanden. Also nicht, dass ihr jetzt da eure Investments auf...
Keine Anlageberatung.
Nein, das bitte nicht, sondern bildet euch eure eigene Meinung. Und dafür wollen wir euch natürlich so ein bisschen Input liefern. Und ich empfehle euch, weil das jetzt ja auch sehr, sehr viel Material ist, was wir euch jetzt da auch gegeben haben, lest euch einfach nochmal den Beitrag auf hardwarewartung.com im Bereich News durch und nehmt euch mal die Zeit. Ich würde sagen, es lohnt sich und man, vielleicht habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch nochmal eine ganz andere Meinung zu bilden. Weil es gibt da, wie so oft, eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt da sehr viele Nuancen und mögliche Szenarien, die eintreten können. Tja, haben wir noch was dazu anzumerken? Hast du noch was dir wichtig ist?
Ja, also wie gesagt, erstens wirklich, es ist keine Anlageberatung und ihr haftet selber für eure, für eure Entscheidungen. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu beachten. Also wie gesagt, wir versuchen hier alle unterschiedlichen Szenarien irgendwie zu berücksichtigen und die irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten irgendwie zu betiteln. Und tatsächlich gibt's, ich glaube, es gibt viele Events. Also wenn etwas passiert, ist es meistens irgendein Black Swan Event, der diese Sachen auslöst. Und dann kann man sowieso nicht kontrollieren. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen sich den Boden realisieren. Was ist denn der Boden von all dem? Und für alle, die irgendwie langfristig dabei bleiben, für die ist das sowieso irrelevant, weil dann gibt's halt einen Crash. Aber in einem Jahr schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Also es wird alles sehr schnell wieder aufgeholt. Das haben wir bei all den anderen Krisen an der Börse auch schon gesehen. Es gibt immer einen positiven Erwartungswert, statistisch gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass das auch so sein muss in der Zukunft. Auch das sei gesagt. Das heißt, aber wie gesagt, es sind so viele Faktoren. Und was man halt auch nicht vergessen darf, und das ist etwas, was die meisten übersehen, auch aktuell ist, wenn du den amerikanischen Markt dir anschaust und auch den europäischen Markt, es ist alles eigentlich in Rezession, bis auf dem KI-Markt. Das heißt, die KI-Welle ist das Einzige, was die Wirtschaft aktuell so aussehen lässt, als wäre sie intakt. Die Realität bei den Menschen ist aber eine ganz andere. Also gerade in den USA, dort sinken die Gehälter, die Arbeitslosigkeit steigt und die Inflation steigt und die Rezession ist in allen anderen Bereichen da. In Europa ist es ähnlich. Also wir haben entweder Nullwachstum oder ganz leichtes Wachstum oder Rezessionen, aber es gibt kein Land mehr oder weniger in Europa, das tatsächlich ein starkes Wachstum hat, außer vielleicht Polen. Ja. Aber alle anderen schauen durch die Röhre und merken halt, dass die Preise immer höher werden und die Gehälter sinken. Und das, was du auch gemeint hast, dass die Steigerung der, der Effektivität und der Effizienz und der Produktivität in den Märkten tatsächlich merkbar sein wird, das sehen wir auch noch nicht. Aber auch das werden wir wahrscheinlich sehen. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil natürlich bis diese Ergebnisse dann in den Büchern der Unternehmen da sind, das wird immer ein bisschen dauern, weil natürlich alle gleichzeitig diese Produktivitätssteigerungen haben und somit sich wettbewerbstechnisch wenig verändert, weil alle nutzen jetzt ChatGPT, alle nutzen Anthropic, alle nutzen Claude. Und keiner hat dadurch einen größeren Vorteil, es sei denn, er macht irgendwas besser als die anderen. Also, und man muss, glaube ich, auch trennen zwischen Entwicklung der KI und der Börse. Die Börse kann hier crashen, was auch immer. Das hat aber nichts damit zu tun, ob sich die KI-Entwicklung verändern wird. Die wird weiterhin schnell sein, weiter Innovation bringen und die Welt verändern. Ob die Märkte dazwischen kurz abkrachen, wiederkommen oder durch die Decke gehen, das sind sekundäre Effekte und hat nichts mit der Entwicklung von KI zu tun.
Ja, das, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung oder ein gutes Fazit, was man ziehen kann nach all dem, was wir besprochen haben. Und also was die KI-Entwicklung angeht, bin ich auch nach wie vor sehr zuversichtlich und sehr gespannt. Man muss das, glaube ich, auch nach Sektoren und Wirtschaftsbereichen sehen. Ich glaube, dass da einige Bereiche sehr stark auch weiterhin von der KI profitieren werden. Die KI ist ja kein Selbstzweck, sondern mit der KI will man ja Dinge erreichen. Ja, man will Fortschritte erzielen, zum Beispiel in der Medizin, aber auch in der Industrie. Man will Abläufe effizienter machen, man will einfach Ressourcen effizienter einsetzen. Und keine Frage, dazu ist die KI in der Lage und da wird sie auch noch einen riesigen Beitrag leisten in der Zukunft, ganz klar. Gut, ein Blick auf die Uhr. Wir nähern uns der 2-Stunden-Marke. Da waren wir ja fast noch ein bisschen optimistisch mit den 90 Minuten. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben alles durchgebracht, was wir besprechen wollten. Und das wird, glaube ich, kann man sagen, bisher die längste Ausgabe unseres Podcasts sein. Also so lang haben wir es, glaube ich, noch nie geschafft. Also das heißt, die späte Stunde hat uns nochmal zu Höchstleistungen befördert.
In diesem Sinne. Mal schauen, wie viele Leute es hören.
Ja, genau. Also
vielleicht müssen wir 10 Folgen daraus machen, so Shorts.
Oder wir machen es jetzt mal so, die bringen wir jetzt mal als Ganzes raus und dann, hey, wer es geschafft hat bis hierher, ja, hallo, meldet euch, gebt uns Bescheid und ihr kriegt von uns ein Fleißbienchen. Also das ist mal das Mindeste. Und lasst es echt mal wissen. Würde mich auch mal interessieren, wer tatsächlich uns bis zum Ende zuhört. Wäre natürlich super, wenn es da ein paar gäbe. Und das soll jetzt auch das Letzte sein, was ich in dieser Ausgabe des Podcasts sage. Und damit möchte ich mich auch schon mal von euch allen da draußen verabschieden und natürlich auch von dir, Yusuf. Und vielen Dank wieder. Hat mir wieder riesigen Spaß gemacht, auch jetzt gerade dieses Thema nochmal im Detail und ausführlich zu besprechen, was wir jetzt schon so oft hier im Podcast hatten. Ja, also dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche und von meiner Seite aus schon mal Tschüss an alle.
Ja, danke alle, die bisher da geblieben sind. Wir versprechen, dieses Thema nicht noch sehr viel weiter auszubauen. Wir werden vielleicht immer wieder Hinweise bringen und darauf verweisen, aber nochmal in dieser Größe machen wir es nicht nochmal auf. Das Fass ist jetzt auch schon in den Medien sehr breit getreten worden, aber wir wollten das auch nochmal auseinandernehmen, weil wir jetzt in den letzten Folgen halt immer wieder darüber geredet haben und auch mit dem Gemini 3 Launch sich nochmal die Welt verändert hat. Also das war nochmal wichtig, dass alle auch mitkriegen. Und ja, danke, dass ihr bisher zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche, wenn ihr da seid. Bis dahin. Tschüss. Free audio post-production.